Ja, ich habe mir heute Morgen ein Glas Wasser hier mit nach vorne gebracht, weil ich nicht ganz weiß, ob meine Stimme durchhält. Manchmal ist sie glatt, geölt und manchmal krächzt sie wie eine Krähe. So auch heute Morgen. Gut, wir versuchen es. Ich möchte heute Morgen mit euch eintauchen, ein zweites Mal in den Abschnitt des leidenden Gottesknechtes in Jesaja 53, die Verse 1 bis 3. Und ich möchte uns zunächst diese Verse lesen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Soweit dieser Text, den eigentlich jeder gläubige Mann, jede gläubige Frau kennt. Wenn wir uns zurückbesinnen, zuvor war noch die Rede davon, dass diese Botschaft zu allen Nationen gebracht wird. Nicht nur zum Volk Israel, sondern zu allen. Und dass viele in ein Staunen versetzt werden. Und jetzt diese Frage von Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Mit diesen Worten macht doch Jesaja klar, dass die Verkündigung dieser Botschaft mit einer großen Enttäuschung verbunden ist. Warum? Nun, weil viele dieser Verkündigung keinen Glauben schenken. Und wenn wir in unserem Bekanntenkreis sehen, wenn wir in unsere Nachbarschaft sehen, unsere Stadt, unser Land, dann müssen wir das bestätigen. Ja, es ist so. Nicht nur in unserem Land, sondern auf allen Kontinenten dieser Welt kommen die Menschen nicht massenweise zu Christus, sondern tröpflesweise. Wenn ich das einmal so benennen kann. Und nicht nur unter den Heiden, sondern eben auch in Israel. Johannes bringt das leidvoll in seinem Evangelium zum Ausdruck und schreibt in Johannes 12, 37 bis 38, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Anders gesagt, da können noch so viele Zeichen geschehen, da können noch so viele Wunder passieren, und trotzdem werden nicht die Massen zu unserem Herrn kommen. Nebenbei bemerkt, sehen wir hier, wie Altes und Neues Testament nebeneinander stehen und von Jesus gebraucht werden. Er bezeugt damit nicht nur die göttliche Autorität des Alten Testamentes, sondern auch, dass er es gebraucht hat, für sein persönliches Leben und für seinen persönlichen Dienst. Zudem sagt er auch, dass die Masse der Menschen den Messias nicht erkannt hat und dass diese Masse zugleich diese enttäuschende Frage des Propheten damit erfüllt hat. Deshalb, wenn, dann muss Gott mit seiner Macht eingreifen. Und wie oft haben wir dafür gebetet, Herr, bei diesem Menschen, da musst du eingreifen. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, er hat es immer noch nicht verstanden. Du musst helfen, nämlich du musst deinen Arm bewegen, den Arm deiner Macht, um einzugreifen und zu erretten. Und wir wissen, dass er das getan hat mit seinem Sohn und dem Opfer von Golgatha. Damit hat er den Grund gelegt, damit jeder zum Glauben an Jesus kommen kann. Aber dieses Evangelium wurde ja nicht nur den Juden verkündigt, sondern auch den Nationen, wie ich es gerade habe anklingen lassen. Und dort würde es genauso sein. Und wie viel Ablehnung erfährt es gerade dort? Das ist leidvoll für uns einerseits, aber andererseits ist es ehrlich gesagt auch tröstlich, weil sie damit nämlich das prophetische Wort erfüllen und zugleich das prophetische Wort bestätigen. Vers 2, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist zunächst einmal ein wunderschönes Beispiel hebräischer Poesie. Ein sogenannter Parallelismus, bei dem ein gleicher Gedanke in der zweiten Zeile zum Ausdruck kommt, nur mit anderen Worten. Nicht? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross, das korrespondiert mit Trieb, aus dürrem Erdreich. Und das gehört wieder zum Aufgeschossen des Triebes. Aber es ist eben nicht nur eine blasse Wiederholung, sondern jede Aussage birgt in sich nochmals eine neue Information und unterstreicht, was der Schreiber hervorheben will. Bezogen auf unseren Herrn wird hier Jesus mit einer Pflanze verglichen, die heranwächst. Und es ist ganz interessant, wenn man etwas näher in diesen Text hineinschaut, dass das hebräische Wort das gleiche Wort ist für einen Säugling. Und so wie eine Pflanze aus dem Erdreich all ihre notwendigen Nährstoffe heraussaugt, genauso saugt der Säugling an der Brust seiner Mutter, was er zum Wachsen benötigt. Und bei Jesus war das genauso. Jesus kam ja nicht als ein Erwachsener zur Welt. Ganz im Gegenteil, er hat den Prozess durchgemacht, den wir als Menschen durchmachen, von Kindesbeinen an. Nein, als ein Säugling, und zwar aus dem Schoß seiner Mutter Maria. Und ich sage das gerne immer wieder dazu, weil es immer wieder Menschen gibt, die das einfach nicht wahrhaben wollen oder glauben können. Ja, der Sohn Gottes kam aus dem Schoß seiner Mutter Maria. Aber dieses kleine Kind, das wuchs auf vor ihm. Und zwar in einer vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, was wir von uns eben nicht behaupten können. Als ich das Evangelium an die Türen unseres Landes gebracht habe, in verschiedenen Städten, ob es ein Einsatz war, ein Praktika oder dass eine andere Gemeinde gerufen hat und wir einen Einsatz für sie machten in einer Stadt, da haben mir viele an der Tür gesagt, dass sie von Geburt an ein Christ sind. Wirklich, die haben das so gesagt, wenn ich gefragt habe, seit wann sind Sie gläubig? Dann haben sie geantwortet, von Geburt an. Und ich dachte, als ich das erste Mal hörte, ich höre nicht richtig. Aber von Geburt an, sagten sie. Ich versuchte dann, das Gespräch auf die Taufe zu lenken oder wenn es um den katholischen Rahmen ging, auf die Firmung zu lenken. Aber nein, von Geburt an waren sie gläubig. Nichts von Buße, nichts von Bekehrung. Und dann dachte ich bei mir, also von Geburt an, in dieser völligen Gemeinschaft mit Gott, leben die Menschen nicht. Aber unser Herr hat es getan. Von klein an hat er mit Gott gelebt. In dem sogenannten messianischen Psalm, in Psalm 22, die Verse 10 bis 11, da sagt David: Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Kein Kind konnte das jemals so sagen wie Jesus. Er hatte von Anfang an eine innige Beziehung in der Gemeinschaft mit Gott. Dass der Herr Jesus mein Gott ist, das konnten wir erst nach unserer Bekehrung sagen. Erst dann, als wir uns bekehrt haben, den Herrn Jesus aufgenommen haben in unser Leben, da sagten wir, dieser Gott ist auch mein Gott. Und wir sagten es mit voller Überzeugung. Nebenbei bemerkt, sagt hier die Schrift, dass das Stillen das Urvertrauen eines Kindes fördert. Vers 10, Vertrauen an meiner Mutter Brüsten. Mütter sollten also nicht möglichst bald abstillen, wie ich das immer einmal gehört habe. Also drei Monate, aber dann möchte ich abstillen. Nein. Mütter sollten das eigentlich nicht tun, sondern sie sollten alles dafür tun, dass sie ihr Kind stillen können. Warum? Weil es um das Urvertrauen geht. Wenn der Sohn Gottes hier das so sagt, dann hat das sicherlich seine Bedeutung. Und dann: Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen. Und in der nächsten Zeile: und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. wenn wir das einmal genau betrachten, dann ist ja ein Widerspruch. Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Wie kann aus einem dürren Erdreich ein Wachsen geschehen und womöglich noch Frucht entstehen? Das ist im Grunde genommen unmöglich. Wie soll da etwas hervorkommen? Aber das war genau die Situation, in die Jesus mit seinem Leben hier auf dieser Erde gestellt war. Er wuchs zwar in einer vollkommenen Gemeinschaft mit Gott auf, ja, aber inmitten eines verhärteten, eines ungläubigen und durch tote Religiosität gezeichneten Volkes. Das heißt, seine ganze Umwelt, mit der er es zu tun hatte, in der er gelebt hat, war ein dürres Erdreich. Und genau da war er auf dieser Erde zu Hause. Deswegen, er kann auch mitfühlen, wenn wir in solch einem Elternhaus, in solch einer Verwandtschaft, in solch einem Volk aufwachsen, wo alles karg ist, ausgetrocknet und geistlich leblos dahinsiecht. Manchmal ist es mir so gegangen in den ersten Jahren meines Gläubigseins. Meine Mutter war nicht gläubig, mein Vater war nicht gläubig, meine Schwestern waren nicht gläubig. Wem ist es so auch so gegangen zu Hause? Darf ich mal hören? Ja. Der Herr Jesus, der kann das mitfühlen. Und das war mir damals sehr, sehr wertvoll. Dann Vers 2 und Vers 3 weiter. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wer spricht hier eigentlich? Ist es der Prophet? Ist es irgendein Geist? Ist es der Herr Jesus selbst? Wer spricht hier eigentlich? Nein, hier spricht das jüdische Volk. Das jüdische Volk und wie es sich später erinnert, wie es damals war, als er auftrat und wie sie auf ihn reagiert haben. Und wann wird Jesaja 53 so wörtlich seine ganze besondere Bedeutung bekommen? Ich denke heilsgeschichtlich dann, wenn der Herr Jesus auf den Ölberg zurückkehrt, nach Sacharja Kapitel 14, Vers 3. Zurückkehrt, um Israel aus dieser großen Katastrophe, der großen Trübsal herauszuretten. Dann wird es geschehen, dass dieses eine Drittel der Bevölkerung, das sich in diesem dreieinhalbjährigen Krieg vor der zweiten Wiederkunft Jesu bekehren wird. Die werden dann nach Sacharja 12, Vers 10 auf ihn blicken. Sie werden ihn sehen und sie werden sich fürchterlich schämen. weil sie ihn nicht erkannt haben als ihren Messias. Nein, weil sie gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das heißt, der jüdische Überrest wird schließlich den Messias mit seinen eigenen Augen sehen und es wird eine nationale Buße angestimmt werden. Und sie werden anfangen, weh zu klagen und dabei Jesaja 53 als Gebet nehmen. Herr, du hast keine Gestalt für uns gehabt. Herr, du hast keine Pracht für uns gehabt. Wir haben unser Gesicht abgewandt von dir. Du warst für uns nur ein Mann der Schmerzen. Und sie werden bitterlich weinen. Es geht hier noch nicht um die Kreuzigung, das kommt noch, sondern um das gesamte Auftreten des Herrn Jesus in Israel. Denn die Juden hatten ja einen König erwartet, einen König, der voranschreitet gegen die Römer, der sie befreit von diesem römischen Joch. Das hatten sie erwartet, das wollten sie. Sie wollten befreit werden. Aber als sie sein Wanderprediger-Dasein gesehen haben und die fehlende Pracht, da brachten sie ihm nur Verachtung und Schmach entgegen. Es waren übrigens besonders die Führer des Volkes, die ihn abgelehnt haben. Auch das widerspiegelt der Text. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, so haben wir es gehört. Da steht für Menschen ein Wort, das nur für hochgestellte Menschen verwendet wird, nicht für die Menschen im Allgemeinen, für die Anführer, also mit anderen Worten für die Pharisäer und Schriftgelehrten, für die Sadduzäer und die Ältesten. Und all jene waren ihm feindlich gesinnt. Aber es gab auch eine Minderheit, die seine Herrlichkeit wahrhaftig erkannt hat, wirklich erkannt hat. Denken wir an die 12 Apostel und unter ihnen ein Johannes, der es zum Ausdruck gebracht wird, hat auf eine Art und Weise, wie es eben nur Johannes gemacht hat. Im ersten Kapitel, Vers 14, da schreibt er, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Aha, da gab es doch eine Minderheit, die hat das gesehen. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nicht? Es war die gleiche Person. Es war die gleiche Person. Die einen haben in ihm nichts gesehen. Keine Gestalt, keine Pracht. Ein Mann der Schmerzen, wir haben unser Gesicht abgewandt und so weiter. Und die anderen, die sahen etwas in ihm. Seine Herrlichkeit. Und wie er voller Gnade und Wahrheit war. Also ehrlich gesagt, wenn man dieses Wort so vor sich hat, dann denkt man an die heutige Zeit. Genau so ist es heutzutage. Du wirst immer auf Menschen treffen, die kennen noch nicht einmal seinen Namen. den haben sie nie gehört. Nicht zu Hause, nicht in der Schule, nirgendwo. Keine Gestalt. Den gibt es überhaupt nicht. Jesus Christus, wer ist das eigentlich? 1989, was war da? Der Mauerfall, die Wende. Und dann haben Missionsgesellschaften drüben in der ehemaligen DDR Umfragen gemacht. Können Sie mir sagen, wer Jesus Christus ist? Den Namen habe ich noch nie gehört. Gibt es die Person? So haben die Menschen damals reagiert. Der Kommunismus hat ganze Arbeit dort geleistet. Und wenn sie ihn wirklich gehört haben, dann in Verbindung mit einem guten Menschen oder einem Religionsstifter oder einem Revolutionär. Aber dann gibt es auch andere, bei denen leuchten geradezu die Augen, wenn man sie fragt, kennen Sie Jesus? Und sie antworten und bekennen dir frei, ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Und wieder andere sagen, er hat mir einen Sinn für mein Leben gegeben. Und wieder andere, ich folge ihm nach. Verstehen wir? Die gleiche Person, die einen kennen ihn noch nicht einmal und für andere ihr persönlicher Erlöser. Und diesen Erlöser, den wollen wir heute Morgen feiern. Wir wollen dessen gedenken, was er für uns getan hat, dass er für uns sein kostbares Leben gegeben hat, sein kostbares Blut. Nichts, aber auch gar nichts ist mehr übrig von unserer Schuld. Vielleicht in unseren Gedanken, vielleicht in unserem Gewissen, aber vor dem Herrn, vor dem Gott dieser Welt ist nichts mehr übrig. Und so möchte ich an dieser Stelle zum Abendmahl kommen und möchte das Matthäusevangelium aufschlagen.